SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller. Ich spreche mit der Autorin eines neuen Buches, das sich auf den Weg gemacht hat, einmal die Spuren des Bauhauses in Australien zu erforschen.
Ich bin Isabel Wünsche, ich bin Professorin für Art and Art History an der englischsprachigen privaten Jacobs University in Bremen. Da bin ich seit 2001. Vorher habe ich in Kalifornien gelebt und dort an verschiedenen Universitäten gelehrt und an verschiedenen Museen kuratorische Projekte durchgeführt.
Sagen Sie private Universität, das ist ja auch was Seltenes in Deutschland.
Ja, wir sind die einzige private Volluniversität in Deutschland.
Wie viele Studenten haben Sie denn?
Etwa 1300 Studenten, also es ist relativ klein und das sind vor allen Dingen alles internationale Studenten, also nur etwa 20% deutsche Studenten. Ganz überschaubar und das ist natürlich auch sehr individuell insgesamt.
Was für Fächer werden denn bei Ihnen unterrichtet?
Also es gibt drei Fokai. Einer ist Diversity, das sind die Social Sciences and Humanities. Dann gibt es Mobility, das ist Mathematik und Computer Science. Und als drittes gibt es Health, das sind also die Lebenswissenschaften.
Ist das genauso anerkannt wie jede andere Universität?
Ja, wir haben eine Akkreditierung vom Wissenschaftscouncil und das ist insofern dann ganz normal anerkannt wie jede andere Universität. Und unsere Studenten gehen auch ins englischsprachige Ausland an gute Universitäten und eigentlich weltweit an weiterführende Universitäten.
Aber Sie sind hier in Australien, weil Sie Co-Autorin eines Buches über das Bauhaus sind. Erzählen Sie uns von diesem Buch.
Ja, ich bin also die fünfte sozusagen in einem Projekt, was mit vier australischen Wissenschaftlern stattgefunden hat. Wir haben klein angefangen mit einem DAD und einem ATN-Projekt mit einem Kollegen hier in Brisbane. Und es ging darum, nach den deutschen Wurzeln der Moderne zu schauen, weil im Allgemeinen ist ja immer sozusagen der Blick nach Frankreich und natürlich historisch der Blick nach England. Und wir haben uns halt dafür interessiert, ob und in welcher Form es sozusagen auch Einflüsse aus Deutschland, aus Österreich und Zentraleuropa gibt. Das war ein Vorläuferprojekt und daraus hat sich dann das Bauhaus Australia Projekt entwickelt, was wir jetzt insgesamt in einem größeren Rahmen durchgeführt haben, also Architektur, Design, Kunstgeschichte. Geschichte sind so die Hauptschwerpunkte und was wir uns als Thema ausgesucht hatten, war die Kunstpädagogik an sich, also die Reformpädagogik, wie sie die Kunsterziehung insgesamt beeinflusst hat. Und dafür gibt es eine zentrale Figur hier in Australien, Hirschfeld Mack. Ludwig Hirschfeld Mack war also ein früher Bauhausschüler und ist dann über England nach Australien gekommen und hat sich ganz dezidiert mit der Kunsterziehung beschäftigt.
Und hier gibt es in Australien noch Spuren des Bauhauses?
Also wir haben insgesamt drei Schüler, direkte Schüler, die nach Australien gekommen sind. Also Ludwig Hirschfeld Mack als der Erste. Er hat also bis 1965 gelebt und war sehr aktiv, gerade auch was die Kunsterziehung betrifft. Dann als Zweite eine Frau, die wir jetzt gerade erst wieder entdeckt haben, und zwar Gertrude Herzger-Seligmann, die in der Weberei gearbeitet hat, wo es aber sehr schwer ist, wie bei den meisten Bauhausfrauen eigentlich dann die Spuren zu finden. Das ist uns aber gelungen, also auch Samples und Notizen aus ihrem Unterricht am Bauhaus. Und der Dritte ist Georg Telcher, der war nur relativ kurz in Australien, ist also mit der Dinera rübergekommen und ist dann aber nicht so lange geblieben und hat dann in England sozusagen weiter seine Karriere fortgesetzt. Und natürlich mit Harry Seidler haben wir einen ganz interessanten Fall, weil er ist sozusagen jemand, den man als, würde man vielleicht zweite Generation Bauhaus bezeichnen, der also nie am historischen Bauhaus in Deutschland studiert hat, aber von England eben in Kanada die Architekturausbildung dort gemacht hat, dann zu Gropius nach Harvard gegangen ist, bei Albers am Black Mountain College studiert hat, also sozusagen die zweite Welle des Bauhauses in Nordamerika erlebt und davon sozusagen auch profitiert hat und damit dann direkt nach Australien gekommen ist und hier natürlich dann auch immer sehr enge Kontakte zu Gropius und zu Albers zum Beispiel unterhalten hat und natürlich ganz stark in dieser Tradition geprägt war und das dann auch hier entsprechend umgesetzt hat in der Nachkriegsmoderne.
Und in diesem Jahr feiern wir ja das 100. Jubiläum des Bauhauses, seiner Gründung. Wo wurde das Bauhaus eigentlich gegründet?
Also das Bauhaus wurde in Weimar gegründet und zwar hat man dort die Kunstgewerbeschule und die Kunstakademie zusammengelegt. Das war ein Plan von Gropius, der auch sozusagen angenommen worden ist nach dem Ersten Weltkrieg und hat dort dann das Bauhaus eben ins Leben gerufen und es war sozusagen doch ein sehr modernes Konzept, auch sehr alternativ zu der existierenden Kunstausbildung, hat doch viele Leute angezogen.
Ich finde es immer sehr interessant, dass solche klaren und neuen Ideen auf den Trümmern des Kaiserreiches gewachsen sind. Denn 1918 war ja nun in Deutschland sehr vieles im Argen.
Ja, das war aber auch die Chance und ich glaube, es war auch einfach dieser Drive, dass man was Neues schaffen muss, dass die Gesellschaft sozusagen auch einen neuen Spirit braucht, um sich weiterzuentwickeln und überhaupt wieder was aufzubauen. Und es gibt diese hübsche Geschichte, dass eben auch dann Fernand Léger gefragt worden ist, warum gibt es das Bauhaus in Deutschland, warum habt ihr das nicht in Frankreich gemacht? Ihr wart die Sieger, ihr hattet sozusagen ganz andere Voraussetzungen. Und dass er gesagt hat, nein, das wäre nicht vorstellbar gewesen in Frankreich. Es ist also wirklich auch ganz eng verzahnt mit dieser Aufbruchstimmung und auch mit diesem doch, dass alle das Bestreben haben, was Neues aufzubauen nach dem Ersten Weltkrieg. Und man muss dazu sagen, auch der Novemberrevolution, weil das war eigentlich dann nochmal so ein Impuls, dass sich auch Künstler und Architekten ganz dezidiert dann zusammengetan haben, um die neue Kunstpolitik mitzubestimmen. Das ist also sozusagen auch so die Mittelklasse dann aktiv in der Politik geworden ist.
War es die Ambition der Bauhausleute, jenseits der Architektur sozusagen eine neue Gesellschaft zu schaffen?
Ja, vor allem, denn das Bauhaus hat ja ganz lange Architektur nur als Ideal gehabt. Architektur als Department, wo man Architektur studieren konnte, ist erst 1929 eingeführt worden. Also bis dahin war das immer das Fernideal und man hat eigentlich alle Kunstformen zusammenzubringen, damit man dann am Bau sozusagen das gemeinschaftlich umsetzen kann, also sozusagen gutes interdisziplinäres Arbeiten und das Kunstgewerbe und die Kunst zusammenzubringen und dadurch dann auch neue Formen des Zusammenlebens zu schaffen und eigentlich ging es immer darum, neue Formen des Lebens zu schaffen und auch den neuen Menschen, der ja so ein Idealbild des 20. Jahrhunderts, der 20er Jahre vor allen Dingen ist, des frühen 20. Jahrhunderts und damit eben dann auch sozusagen Einfluss auf das Leben der Massen zu gewinnen.
Hält dieser Ansatz heute noch an oder werden heute, wenn ich so rausgucke, hier Häuser hoch und runter rechtwinklig gebaut? Gibt es diesen Ansatz noch, dieses Neue?
Das Neue schon, also ich glaube, das Soziale ist uns ein bisschen verloren gegangen, denn es war ja doch die Überlegung, dass doch für eine breite Bevölkerungsschicht doch ein gutes Design macht, auch dass man eine bestimmte Qualität hat. Das hat das Bauhaus selber auch nicht so direkt eingelöst, denn das ist auch dann die Kritik von Hannes Meyer, dass es doch sehr elitär ist und eben für einen kleinen Kreis und gar nicht sozusagen Social Housing und für, dass es doch eine breitere Masse betrifft. Das hat man am Dessau-Bauhaus ein bisschen mehr versucht, ist aber eigentlich nicht so eingelöst worden und ist eigentlich jetzt noch viel mehr verloren gegangen. Also gerade so dieser soziale Anspruch, die Gesellschaft zu verbessern, das Zusammenleben, direkten Einfluss durch Design auf die Form des Zusammenlebens zu nehmen, das ist was nicht in dem Sinne weitergeführt worden ist.
Sie werden ja in ein paar Minuten Ihr neues Buch vorstellen. Wir hören ja die Gäste im Hintergrund schon, die warten auf Sie. Sagen Sie noch ein paar Worte zu dem Buch, das Sie vorstellen werden.
Das Buch ist also ein sehr breiter Überblick über das, was man Bauhausmoderne im weitesten Sinne in Australien nennen könnte. Und das Interessante daran ist halt zu schauen, was passiert ist, als diese Künstler in eine ganz neue Umgebung gekommen sind. Also Australien war viel weiter weg als Nordamerika. Es war entwicklungsmäßig ganz woanders. Und es ist eigentlich erst die Nachkriegsmoderne, die relativ spät dann von diesen Formen der europäischen Moderne geprägt worden sind. Und natürlich gibt es also auch in der Weberei dann Zusammenarbeit mit Aboriginals. Im Design ist es interessant zu gucken, was sich dann eigentlich umgesetzt hat. Auch die Projekte in der Fotografie, den neuen Medien und der Architektur natürlich.
Bei Ihrem Besuch hier und bei Ihrer Forschung, gab es irgendwas, was Sie wirklich überrascht hat?
Was mich überrascht hat, ist, dass alle, die hierher gekommen sind, immer das Gefühl hatten, ganz weit weg zu sein. Und es war für mich sozusagen interessant, weil ich habe erst über die Emigranten in Kalifornien gearbeitet und Kalifornien war am Ende der Welt und ganz unvorstellbar weit weg von allem. Und Australien war noch schärfer, war noch weiter weg. Und es ging den Leuten an sich materiell gar nicht so schlecht, aber sie kamen einfach in eine völlig aus einer Kultur, wo sie hier das Gefühl hatten, es gibt keinerlei Anknüpfungspunkte. Und ich finde das ganz besonders interessant, wenn man sich gut ausgebildete Frauen anguckt, die also hier dann 20 Jahre gebraucht haben, um mit einem PhD in Kunstgeschichte dann vielleicht eine Vorlesungsserie in ihrem eigenen Haus anzubieten. Einfach, weil sie sozusagen so quasi kulturell ins Nichts gekommen sind und wenig Anknüpfungspunkte hatten. Also sowohl an den Museen als auch an den Universitäten war eigentlich da keinerlei Möglichkeit für sie einzusteigen. Es war einfacher für die Männer, die in der Architektur oder im Design gearbeitet haben, je angewandter, desto einfacher. Aber auch für die war es nicht einfach.
Sie sind ja nun selber Professorin. Ist es für Frauen im 21. Jahrhundert einfacher geworden?
Einfacher schon, aber es könnte noch viel normaler sein. Und da ich sozusagen in Dresden aufgewachsen bin und also auch als Ostdeutsche würde ich sagen, sind wir noch weit entfernt davon, dass die Dinge Normalität sind. Ja.
Bedanke mich vielmals bei Ihnen.
Ich danke auch.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.